Schrei vor Glück. Der Claim von Zalando steht durchaus für die fulminante Entwicklung des Online-Modehändlers der letzten 10 Jahre. Jetzt aber die Frage auch für die nächsten 10 Jahre.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen hier. Diesmal geht es um Zalando und wirklich eine ganz beeindruckende Story, die Zalando jetzt hier in den letzten 10 Jahren hingelegt hat, was Wachstum und Geschäftsentwicklung angeht. Wenn wir mal kurz einen Blick auf die Zahlen werfen, gerade 2017 4,5 Milliarden Euro Umsatz gerade verkündet worden, davon 2,15 Milliarden der Dachregion, mittlerweile profitabel mit einem EBIT von 187 Millionen Euro, 23,1 Millionen aktive Kunden, 3,9 Bestellungen pro Kunde pro Jahr, damit insgesamt 90,5 Millionen Bestellungen per annum. Das ist ja wirklich beeindruckend von den Zahlen her. Und was uns auch aufgefallen ist, Zalando mittlerweile auf Platz 9 der am meisten werbetreibenden Unternehmen in Deutschland in der Kundenwahrnehmung. Also wirklich ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen für alle Menschen in Deutschland.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Beeindruckende Zahlen, Hans-Jürgen. Und ich möchte gerne, bevor wir da auch inhaltlich dann noch stärker einsteigen, vielleicht diesen theoretischen Rahmen aufziehen, der für uns eine Bedeutung hat in der Diskussion. Ich würde gerne inhaltlich einmal über die Themen sprechen, die heute eigentlich relevant sind als Existenzbedingungen für vitale Unternehmen. Und wenn wir da so ein bisschen in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur schauen, können wir feststellen, dass eigentlich 3 Kriterien immer für Unternehmen herangezogen werden. Das sind die Kriterien Liquidität, Rentabilität und Wachstum. Und eigentlich wurden historisch gesehen immer alle 3 Kriterien als gleich in der Bedeutung beachtet, vielleicht sogar eine etwas stärkere Fokussierung auf 1 oder 2 der Kriterien. Und wir können feststellen, dass sich das heute sehr stark verändert, weil wenn wir das erste Kriterium anschauen, Liquidität, sprich die Zahlungsfähigkeit zu allen Zeitpunkten sicherzustellen, dann ist Liquidität heute ein Faktor, der durch dieses unfassbar viele Geld, was sich im Markt befindet, über Risikokapital, über sehr ertragreiche Unternehmen, die auch gut funktionieren, über alternative Finanzierungsmöglichkeiten, ist Liquidität eigentlich für viele Unternehmen heute über externe Kapitalquellen sehr gut sicherzustellen. Und dadurch entsteht eine Situation, die vielleicht auch gerade in Wettbewerbssituationen sich für Unternehmen neu darstellt, weil ich einfach Möglichkeiten habe, auch extern zu finanzieren und darüber Liquidität zu sichern. Was sich gerade beim Thema Kennzahlen und um Liquidität auch erstaunlich zeigt, ist, dass die sogenannte Cash Burn Rate, umgangssprachlich formuliert, wie lange reicht mein eingeworbenes Geld noch, heute in den Diskussionen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil einfach so viel Geld verfügbar ist und wir die Chancen haben, als Unternehmen uns über ganz viele neue Quellen zu finanzieren. Zweites Kriterium, was ich angesprochen hatte, das Thema Rentabilität. Auch das rückt irgendwie in der Betrachtung in den Hintergrund, dass wir einfach eine Chance haben, über die externe Finanzierung lange durchzuhalten. Und Bezugnahme auch zur Cash Burn Rate trägt dazu bei, dass Rentabilität heute nicht mehr das Maß der Dinge ist. Wir haben Chancen, lange mit unrentablen Geschäftsmodellen am Markt uns zu etablieren, in der Hoffnung, mit der Wette auf die Zukunft. Und darüber sichern wir einfach den Unternehmen auch viel Zugang zu Kapitalmärkten ab und sorgen dafür, dass wir uns langfristig positionieren können. Jetzt bleibt nur noch eine Kennzahl übrig, und zwar Wachstum. Und Wachstum ist die Kennzahl, die heute sich immer stärker in den Vordergrund drängt. Und das werden wir nachher auch noch sehen, wenn wir weiter über Zalando sprechen, dass Wachstum als zentrales Element scheinbar eine ganz große Fokussierung mit sich bringt auf die Möglichkeiten, weiterhin Märkte zu besetzen. Und Wachstum ist heute das maßgebliche Erfolgskriterium. Die Frage, die sich halt stellt, ist diese Betrachtung, die wir gerade haben, Wachstum steht über allem vor Rentabilität, vor Liquidität, ist das eigentlich eine faire Situation im Wettbewerb? Möchte ich gar nicht beurteilen, weil wir durchaus feststellen müssen, dass die Unternehmen einfach mit Wettbewerbern kämpfen müssen, die genau nach diesen Kriterien gesteuert werden. Das heißt, auch wenn ich als vielleicht familiengeführtes Unternehmen sehr stark auf Rentabilität achte, auf Nachhaltigkeit, auf Liquidität mich fokussieren muss, muss ich mich mit Unternehmen messen, die einfach Wachstum als Kriterium haben und die sich extern sehr stark finanzieren. Und ergänzend zum Wachstumsaspekt ist hinzuzufügen, dass wir einfach Wettbewerbsstrukturen vorfinden, die heute auch Unternehmen mit sich bringen, die wirklich nur auf Wachstum gepolt sind, die aus anderen Wirtschaftsregionen auf den heimischen Markt drängen und über den Verdrängungswettbewerb mit viel externem Kapital ausgestattet auch dafür sorgen, dass etablierte Geschäftsmodelle, etablierte Marken, etablierte Unternehmen in Bedrängnis geraten und sich mit komplett neuen Wettbewerbsbedingungen zurechtfinden müssen. Und deswegen ist dieser Ansatzpunkt, den wir diskutiert haben, für uns auch so relevant, einfach zu diskutieren, dass die Situation, in der sich auch Zalando vorfindet, einfach dadurch gekennzeichnet ist, dass wir Unternehmensstrukturen haben, die auf Wachstum ausgerichtet sind und das Wachstum beibehalten müssen. Und das sind die Punkte, die man sehr schön sehen kann, dass die Existenzbedingungen sich geändert haben. Wachstum spielt die große Rolle. Zalando spielt dieses Spiel in den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich mit. Wir möchten aber in Zukunft auch schauen, inwieweit die nächsten 10 Jahre das auch zeigen werden.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Wenn wir über Chancen, Risiken und Herausforderungen sprechen, müssen wir zunächst mal über das Thema Sortiment sprechen. Zalando hat mittlerweile ein unglaublich breites Sortiment. Angefangen bei Schuhen ist man heute über Kleidung, zigtausend Marken mittlerweile, sowohl eigen als auch Fremdmarken unterwegs. Das heißt, die Erweiterung von Sortimenten spielt eine ganz wesentliche Rolle. Das können eben sowohl neue Label sein, Fremdlabel sein, als eben auch Eigenmarken, die zunehmend auch eine Rolle spielen für Zalando. Es können aber auch ganz andere Sortimente sein. Zum Beispiel jetzt möchte Zalando wieder einsteigen in das Kosmetiksortiment, was auch schon mal früher im Programm war, jetzt aber eben wieder aufgenommen wird. Das heißt, dort ist sicherlich noch viel Wachstum möglich.
Ergänzend kann man da sehr schön, dass Sortimente auch in der Zuschneidung, in der Zuspitzung auf die Kunden eine große Rolle spielen. Und da ist in den letzten Jahren dieses Schlagwort Personalisierung deutlich in den Vordergrund getreten. Und wenn Zalando es schafft, die Sortimentsangebote auf die Kundentypen zuzuarbeiten und vielleicht auch die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, Hans-Jürgen, ein bisschen auch für die Kunden zu betreiben, dann kann man auch darüber sehr viele Chancen erwirtschaften, weil natürlich die Steigerung des Warenkorbs, was in den letzten Jahren nicht so gut klappte als Durchschnittswert, ein wichtiger Erfolgstreiber sein kann, dass ich die Wachstumsziele, die ich mir stecke, die sehr hoch sind, auch erreichen kann. Ergänzend zu dem Aspekt der Personalisierung könnte auch Kuratierung ein Thema sein. Und viele von uns werden ja diese Bekleidungsservices kennen, wo man beraten wird, welche Bekleidungen zueinander passen. Auch da ist Zalando aktiv. Und auch da sind durchaus Wachstumschancen zu sehen, wenn ich es schaffe, den Kunden gezielt zu beraten, vielleicht auch über Cross-Selling-Ansätze, über Upselling-Ansätze einfach mehr an Umsatz zu erzielen. Cross-Selling aus mehreren Sortimenten mich zu bedienen, neben den Schuhen auch die Hosen zu empfehlen oder Upselling einfach auch qualitativ ein höheres Niveau zu verkaufen. Auch das bringt viele Chancen mit sich, die gerade auch, wenn es um Wachstum geht, eine große Relevanz haben können, weil wir natürlich auch profitables Wachstum haben wollen und mit den bestehenden Kunden, wenn ich nicht immer die Neukundenakquise betreiben muss, auch darüber sehr schön wachsen kann.
Ja, wunderbar. Weiterer Aspekt dazu ist sicherlich das Thema Mobile Traffic. Wenn wir darüber mal nachdenken, wie viel Prozent der Kunden bei Zalando eigentlich aktuell über mobile Endgeräte auf die Webseite kommen, dann sind das mittlerweile 70,7% der Kunden. Das heißt, gerade für die jüngere Generation, für die Nutzung von mobilen Endgeräten immer wichtiger wird, bietet Zalando hier sehr viel, was also die Apps und entsprechende Unterstützung angeht, sodass der Kunde von überall und immer wieder sein Shopping-Erlebnis hier recht einfach ausleben kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist Zalando genauso gut offline aktiv. Das heißt, der Absatzkanal offline, den man mit Zalando eigentlich erstmal gar nicht verbindet, wird auch bedient über Outlets, die man jetzt schon hat, über Aktivitäten im Bereich von Kindermode, wo es also auch Anbieter gibt, die Zalando gekauft hat, die über eigene Shops verfügen. Das heißt, das Thema des stationären Handels sieht Zalando offensichtlich genauso und wächst in diesem Bereich eben auch.
Schöne Themen. Ich möchte noch 2 Themen ergänzen, weil die sind jetzt gar nicht so breit in der Diskussion zu wiederzufinden. Das eine ist, glaube ich, was wir bei anderen Anbietern im vergleichbaren Segment heute schon vorfinden, wo Zalando durchaus Chancen hat, auch mit einzusteigen. Und das andere ist ein Thema, das vielleicht durchaus bekannt ist, aber wo die Chancen sich vielleicht nicht im ersten Moment erkennen lassen. Erstes Thema Medialeistung. Und Medialeistung anbieten, wenn wir heute vielleicht bei anderen Anbietern auf den Webseiten shoppen, sehen wir, dass durchaus schon Anzeigen zu unseren Suchergebnissen auf den Shoppingseiten angeboten werden. Ein Shopping-Anbieter bietet seine Werbefläche, sprich den Online-Shop, als Media-Plattform an, wo sich Drittanbieter einbieten können. Und da Zalando sich immer stärker auch als Plattform sieht und die Plattformstrategie ausbaut, kann es sehr interessant sein für viele Unternehmen, sich dort auf der Plattform zu präsentieren und die Umsätze, die Zalando mit den Produkten generiert, auch noch anzuschieben. Und da sieht man durchaus bei vielen anderen großen Online-Anbietern, dass dieses Thema eine sehr große Relevanz bekommen hat. Und dass heutzutage neben dem klassischen Online-Marketing, was ich über Suchmaschinen mache, auch schon Online-Marketing auf Plattformen als Disziplin sich etablieren konnte. Vor dem Hintergrund, dass wir da vielleicht direkte Absatzchancen haben und auch ohne Medienbruch den Kunden durch geschickte Werbung auf den Plattformen, wo die Produkte gelistet sind, sofort zum Kauf führen können. Und da, glaube ich, sind sehr viele Möglichkeiten, die Zalando hat. Der Datenschatz ist riesig, die Datenverarbeitungsmöglichkeiten sind enorm, es sind sehr viele Mitarbeiter mit Spezialkenntnissen an Bord. Da wird Zalando mit Sicherheit ein großer Wettbewerber sein, der dieses Thema transportieren kann. Und letzter Bereich der Chancen, den wir ansprechen wollen, ist der Kauf der Berliner Modemesse Bread & Butter. Und auch da kann man sich durchaus fragen, warum kauft sich Zalando eine Modemesse, wo doch eigentlich Online-Shopping das Kerngeschäftsfeld darstellt. Und da, wenn man ein bisschen weiterdenkt, sind bestimmt viele Möglichkeiten gegeben, sowohl eigene Sortimente zu platzieren, von Trends, von Kooperationen, von Vermarktungen auch zu profitieren. Und über diese Messe Bread & Butter, die jetzt einen sehr starken Berlin-Fokus hat, vielleicht auch international Aktivitäten auszurollen mit Standorten in anderen Modezentren der Welt, mit Möglichkeiten über diese Messe auch Bekanntheit der Marke Zalando zu forcieren. Und auch da sehen wir durchaus viele Möglichkeiten, das Wachstum, was erzielt werden soll, stark zu befeuern. Und deswegen ist auch dieser strategische Schachzug von Zalando durchaus nachvollziehbar und bringt viele spannende Entwicklungen auch für die Zukunft mit.
Ja, Thorsten, wunderbar. Ergänzen möchte ich noch einen Punkt, und zwar das ganze Thema neue Länder und neue Kontinente haben wir bisher auch noch gar nicht betrachtet. Zalando ist bisher nur, in Anführungsstrichen, in 15 Ländern in Europa aktiv. Das heißt, wir haben erstmal in Europa durchaus noch Potenziale und wir haben natürlich dann auch noch Potenziale auf allen anderen Kontinenten, die wir noch gar nicht ausgenutzt haben hier. Das heißt, es steht sicherlich zu vermuten, dass Zalando über kurz oder lang auch auf anderen Kontinenten aktiv werden wird, bei dem starken Wachstum, was das Unternehmen im Moment an den Tag legt.
Sehr schön. Kommen wir aber natürlich auch zu den Herausforderungen, weil die Wachstumswünsche der Zalando-Geschäftsführer mit plus 20, 25, 30% pro Jahr Umsatzverdoppelung dokumentiert als Wunsch bis zum Jahre 2020 zu realisieren, muss natürlich auch entsprechend funktionieren. Und da sehen wir eine ganze Menge Herausforderungen, die sich Zalando stellen muss, denen ein aktives Management entgegensteuern muss. Und fangen wir an, wenn wir ein bisschen runterbrechen, lass uns mit den Kunden anfangen. Und allein, dass der Kunde natürlich sehr modegetrieben ist, birgt die Gefahr, dass durch falsche Sortimentierung, durch falsche Stilauswahlen, durch falschen Tontreffen in der Kundenansprache diese Wachstumsziele einfach in weite Ferne rücken. Und deswegen muss Zalando immer am Puls der Zeit bleiben, deswegen auch der Bezug zur Bread & Butter. Wenn ich es schaffe, die Trendsetter, die Mode der Zukunft bestimmen, bei mir ins Haus zu holen, die für mich zu begeistern, kann das gut funktionieren. Schaffe ich diese Verzahnung aber nicht, muss ich andere Wege finden, am Markt dran zu bleiben. Und das ist gepaart damit, dass ich neben dem modischen Aspekt heutzutage auch viele Erwartungen in Richtung Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, Vertrauen in die Marke erfüllen muss. Und auch da muss sich Zalando heute ganz anders kontrollieren und überprüfen lassen, weil natürlich die Lieferketten, die weltweit verzweigten sind, mittlerweile auch für Zalando eine Relevanz spielen. Und die Zuliefererländer, wo auch die ganze Textilindustrie einkauft, auch Zalando sich derer bedient. Die Schwierigkeiten, die wir dort haben, die Herausforderungen, Arbeitsbedingungen, Umweltschutzbedingungen und so weiter, wird Zalando zutreffen. Und deswegen, wie schaffe ich es, den Kunden weiterhin für mich zu begeistern über attraktive Produkte, über moderne Stile, über Nachhaltigkeit und schaffe es, das trotzdem konkurrenzfähig anzubieten. Und konkurrenzfähig ist ein gutes Stichwort für die zweite Herausforderung, die wir gesehen haben. Die zweite Herausforderung ist die Herausforderung Fast Fashion. Und Fast Fashion ist ein Trend, der sich gerade im deutschsprachigen Umfeld momentan sehr stark auch etabliert. Anbieter wie Primark und TK Maxx werden vielen unserer Zuhörer ein wirklich sicherer Begriff mittlerweile sein, wo wir Anbieter vorfinden, die mit einer extrem schlanken Lieferkette dafür sorgen, dass wir auf der einen Seite ganz viele Kollektionen anbieten können und diese in stationären Großflächen zu unschlagbar konkurrenzfähigen Preisen auf den Markt bringen. Und es ist ja durchaus ein Grund, warum ein Primark heute noch nicht im Onlinehandel vertreten ist, weil die operationalen Kosten, die man im Onlinehandel stemmen muss, von diesen Produkten im Stationärhandel gar nicht mehr abgedeckt werden können. T-Shirts für 2-3 Euro lassen sich im Versandhandel nur extrem schwer oder über Distanzmedien vertreiben. Und deswegen verschiebt sich da auch durchaus die Interessenslage einer bestimmten Kundengruppe in Richtung dieser günstigen, sehr modischen, sehr flott drehenden Anbieter. Und auch da muss Zalando gegenhalten, weil natürlich mittlerweile mit den 15.000 Mitarbeitern, die an Bord sind, mit den Umsatzstrukturen, die auch gefüttert werden müssen, brauchen wir einfach große Märkte, große auch Ertragsmöglichkeiten, die sich vielleicht mit Fast Fashion, diesem zentralen Trend, den wir heute finden, gar nicht so realisieren lassen.
Ja, das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Thema. Das Thema Kosten ist ja auch ein wichtiges Thema, was eine große Herausforderung für Zalando ist. Du hast angesprochen Fast Fashion. Fast Fashion führt gerade, wenn man den letzten Zalando-Geschäftsbericht sich anschaut, dazu, dass hier offensichtlich die Umsatzkosten prozentual gesehen am Umsatz ein Stück weit steigen, und zwar um 0,6%. Zalando begründet das damit, dass die Rabattierung stärker sein muss in gewissen Bereichen des Geschäftsbetriebes, also insbesondere gerade bei den jungen Kunden, die auf Fast Fashion setzen, die also relativ wenig Geld im Portemonnaie haben und das dann eben sehr gezielt einsetzen für günstige Produkte. Also insofern hier durchaus die Herausforderung, diese Umsatzkosten im Griff zu behalten an dieser Stelle. Der zweite Punkt ganz klar an der Stelle, die Fulfillment-Kosten. Fulfillment-Kosten, darunter versteht Zalando ne, die Abwicklung der Bestellungen und der Retouren dann insbesondere. Die Fulfillment-Kosten zeigen eine etwas unklare Entwicklung aktuell. Sie sind jetzt im Jahr 2017 auf 26% des Umsatzes von 23,3% gestiegen. Das heißt, Zalando hat viele Investitionen getätigt in eigene Logistikzentren. In Erfurt steht zum Beispiel das größte Logistikzentrum Europas hier für dieses Thema. Ja, das kostet sehr, sehr viel Geld. Und die Frage ist, ob sich das langfristig eben rechnet, solch hohe Fulfillment-Kosten hier zu haben. Letzter Punkt an der Stelle vielleicht das Thema Marketing, Marketingkosten. Die Marketingkosten sind für Zalando erfreulicherweise am Umsatz gesehen gesunken. Das heißt, im Moment haben wir noch 8,1% der Kosten vom Umsatz, die hier für Marketing aufgewendet werden müssen. Interessanter Nebenaspekt zu dem Thema, wir sind auf Platz 9 der werbetreibenden Unternehmen. Das heißt, offensichtlich muss Zalando weniger Geld investieren, um diese Markenbekanntheit aufrechtzuerhalten. Insgesamt also ein Thema von Economies of Scale und von Economies of Scope, wie wir Ökonomen sagen hier. Also inwieweit schaffe ich es, diese Größe, die wir jetzt aufgebaut haben, dieses Wachstum und die Erfahrungen, die wir sammeln, tatsächlich auch in niedrigere Kosten umzusetzen, sodass ich auf Dauer eben nicht mehr nur wachse, sondern wirklich auch noch sehr viel rentabler wachse, als ich das bisher tue. Weiteres Thema dann an dieser Stelle ist das Thema Personal. Inwieweit haben wir denn Personal für unser Wachstum? Gerade in dem Bereich der hoch ausgebildeten Programmierer ist das ein Thema. Zalando beschäftigt derzeit etwa 1200 Programmierer. Das heißt, da ist ja auch mittlerweile, man ist weg von einem Start-up hin zu einem etablierten, stark wachsenden Unternehmen. Das sind natürlich auch große Gehälter zu zahlen, um entsprechend qualifiziertes Personal zu bekommen. Insofern die Frage, gibt es diese Programmierer im Markt zu vertretbaren Kosten, sodass Zalando seine Kosten weiter im Griff behalten kann? Ja, und letzter Punkt an der Stelle zu dem Thema Risiken, Herausforderungen ist das ganze Thema Erwartungen der Stakeholder. Kann Zalando auf Dauer die Finanzgeber, die Geldgeber bei Laune halten, muss man auch sagen. Im Moment werden keine Dividenden gezahlt. Es wird ein operativ positives Ergebnis erzielt. Es wird auch ein positiver Cashflow erwirtschaftet. Aber Dividenden werden nicht gezahlt. Also die Geldgeber partizipieren im Moment nur an dem Wachstum, an der Steigerung des Börsenkurses. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die Börsenkurse mal ein Stück weit runterkommen, fallen? Sind dann die Erwartungen der Finanzgeber vielleicht andere oder wie wird sich das auf Dauer entwickeln? Ähnlich andere Gruppen, Mitarbeiter, Gewerkschaften, da steht Zalando durchaus in der Kritik, dass die Arbeitsbedingungen verbesserungsfähig sind, dass also auch Gewerkschaften und Betriebsräte zugelassen werden und ähnliche Dinge. Hier hat das Unternehmen offensichtlich in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht. Man sieht es unter anderem auch daran, dass man das ganze Thema Nachhaltigkeit, Social Responsibility im Geschäftsbericht zum Beispiel sehr stark hervorhebt, sehr stark nach vorne stellt. Also da tut das Unternehmen viele Dinge, um das Image bei den Stakeholdern hier auch ein ganzes Stück weit zu verbessern.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Jetzt haben wir viele Chancen und Herausforderungen diskutiert. Lass uns abschließend zur Bewertung kommen, einfach um eine Chance zu haben, eine abschließende Bewertung auch über Zalando diskutieren zu können und auch ein bisschen eine Einordnung vorzunehmen. Und ich möchte anfangen mit der Konkurrenz, weil wir da bisher noch nicht groß darüber diskutiert haben, aber die Chancen und Herausforderungen, die sich für Zalando im Markt zeigen, sind natürlich sehr stark auch reflektiert auf die Konkurrenzsituation. Wir finden im Textil-Online-Handel viele Unternehmen vor, die eigentlich vor genau den gleichen Herausforderungen stehen, vor den gleichen Aufgaben stehen und versuchen, sich diesen Themen genauso anzunehmen. das heißt sehr wettbewerbsintensiver Bereich. Und schauen wir uns an, was so die großen Wettbewerber sind, dann ist vielleicht auch aus dem deutschen Markt ein Unternehmen hervorzuheben, das Unternehmen About You aus dem Otto-Konzern, was gerade in dem Bereich, den wir als Chance definiert haben, Personalisierung, wirklich heute als State of the Art angesehen wird. Das heißt, Zalando war sehr lange einfach so der einzige Player auf dem Markt, der für Innovation, für Wachstum, für Veränderung gestanden hat. Diese Rolle hat Zalando mittlerweile teilweise in einzelnen Bereichen an About You abgegeben. Und das zeigt sich unter anderem darin, dass die About You-Personalisierung heute als die beste Möglichkeit gesehen wird, auf die Kunden individuell zugeschnittene Angebote zu präsentieren. Und ergänzend dadurch, dass auch gerade für das Jahr 2017-18 About You wieder als bester Online-Shop im Bereich Mode, E-Commerce prämiert wurde vor Zalando. Und deswegen sehen wir durchaus da einfach Wettbewerber, die auftreten. Natürlich auch die anderen großen digitalen Textilanbieter aus dem europäischen Markt, vielleicht ASOS zu nennen, als Unternehmen, das aus England sehr stark mittlerweile auch kontinentaleuropäisch Fuß fasst. Aber auch das Unternehmen Amazon, was vielleicht für Textil noch nicht so steht, aber in den Sortimenten auch versucht, mit Eigenmarken sich zu positionieren. Und alles das spielt zusammen in einer entsprechenden Shopping-Experience, die Zalando realisieren muss, um einfach den Kunden sowohl eher zu motivieren, bei Zalando überhaupt zu kaufen. Heute haben zwar bereits rund 48% der Deutschen bei Zalando bestellt. Das heißt aber auch, dass 52% der online-affinen deutschen Kunden noch nicht bestellt haben. Das heißt, wie schaffe ich es, dieses Kundenwachstum auch hier vor Ort zu realisieren? Alternativ, du hast es angesprochen, Hans-Jürgen, andere Länder, natürlich eine Möglichkeit, da Wachstumsraten zu erarbeiten. Aber wie schaffe ich es, auch diesen Warenkorb zu steigern? Weil wenn ich einen Warenkorb habe von heute 64,50 Euro, der leicht gesunken ist mit 5% im Vergleich zu 2015, muss ich auch da zusehen, wie ich dort die Wertigkeiten hochbekomme. Und ich hatte vorhin angesprochen, Cross-Selling, Upselling, die Möglichkeiten einfach, den Warenkorb ertragreicher zu gestalten. Du hattest angesprochen, die steigenden Fulfillment-Kosten. Wie stelle ich sicher, dass ich das Wachstum, was ich erzielen möchte, über meine Shopping-Experience, über die Art und Weise, wie ich die Produkte auf den Kunden zuschneide, welche Produkte ich auch habe, wir haben das Thema Sortiment gesprochen. Also Shopping-Experience als sehr, sehr großes Thema zeigt aber doch auf, was gerade aus Endkundensicht die große Relevanz für den Erfolg von Zalando ausmacht. Wie halte ich dieses hohe Niveau? Wir kommen von einem sehr hohen Niveau, sind da sehr erfolgreich mit Zalando, aber schaffe ich das auch für die nächsten 10 Jahre, weil die Wachstumserwartungen sehr, sehr ambitioniert sind. Und der Wettbewerb sich da auch mittlerweile sehr, sehr massiv positioniert hat und auch sehr schlagkräftig geworden ist.
Ja, kommen wir zu dem Thema Wachstumserwartung. Sind wir auch relativ schnell bei der Börse, weil Zalando ja ein börsennotiertes Unternehmen ist. Und hier ist ja auch ganz interessant, die Börse bewertet Zalando Ende 2017 am 31.12. mit 10,9 Milliarden Euro Marktwert. Ja, also 10,9 Milliarden Euro ist das Unternehmen Zalando an der Börse wert. Wenn man das mal abgleicht, mal eigene Unternehmensbewertungen fährt, wie wir das hier getan haben, landet man eher konservativ betrachtet bei einem Wert von etwa 5 Milliarden Euro für Zalando. Da ist also eine enorme Lücke drin an Erwartungen, an Zukunftsfantasien, wie wir sie jetzt ja auch schon ein ganzes Stück weit hier dokumentiert haben. Und da ist eben die Frage, na, ist das eigentlich gerechtfertigt? Wo kommt das her? Sicherlich hat Zalando ein sehr spannendes Geschäftsmodell mit vielen, vielen Daten, vielen, vielen Kunden, vielen, vielen Möglichkeiten, heute auch über Analytics, über Datenauswertungen, sehr spezifische Angebote an den Kunden zu machen, diese Daten auch ein Stück weit zu nutzen für andere Anbieter, für Fashion-Labels oder Ähnliches, wo man also auch nochmal wieder Umsätze für Zalando generieren kann in Zukunft, um hier andere Anbieter voranzutreiben. Aber das allein, denke ich mal, wird es noch nicht erklären. Das Thema Markenbekanntheit könnte es sein. Ne? Wenn man mal allein nach Deutschland guckt, die gestützte Markenbekanntheit von Zalando liegt hier bei 98%. Das heißt, 98% aller Deutschen, wenn sie nach Marken gefragt werden, kennen Zalando. Also ein unglaublicher Wert, der natürlich für die Zukunft weitere Wachstumszahlen erwarten lässt. Und wenn man das ergänzt, bisher haben sogar schon 48% aller Deutschen mindestens einmal bei Zalando bestellt. Das ist ja auch ein enormer Wert für ein großes europäisches Land wie Deutschland. Wenn wir dann eben nochmal drüber nachdenken, wir erobern weitere Länder, wir durchdringen weitere Ländermärkte, dann ist da sicherlich noch viel Fantasie einfach auch drin, was das Wachstum angeht. Und schließlich das Thema Übernahmefantasie. Zalando sehr, sehr erfolgreich in diesem ganzen Bereich Fashion, Online-Handel. Das weckt natürlich vielleicht auch Ideen, wer denn eigentlich Interesse an Zalando haben könnte. Eine Amazon vielleicht zum Beispiel, wo das ganze Thema nicht so gut läuft, könnte ja auch auf die Idee kommen, Zalando eines Tages zu übernehmen. Insofern sind hier eine ganze Menge Gründe da, warum jetzt der Börsenwert eigentlich höher ist, eigentlich als so eine, sagen wir, eher fundierte, konservative Bewertung des Unternehmens. Und insofern darf man, glaube ich, für die Zukunft gespannt sein, wie diese Erwartungen, die die Börse vielleicht auch hegt, die alle anderen Stakeholder vielleicht auch in Zalando hegen, wie das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen kann.
Klasse, Hans-Jürgen. Was für einen großen Bogen haben wir heute geschlagen. Wir haben Zalando aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet und ich denke, sehr spannendes Beispiel, an dem wir auch dranbleiben können, um auch in Zukunft Zalando zu begleiten und im Rahmen unseres Wirtschaftshoch 2 Podcasts auch hin und wieder einen Blick darauf zu werfen, wie sich die Entwicklungen gezeigt haben. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, und wir freuen uns, Sie bei unserem nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.